Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
So, die technische Akrobatik ist vollbracht. Ich habe sie hinbekommen. Herzlich willkommen heute wieder zusammen hier im Gotteshaus an diesem wunderbaren Herbsttag. Und es freut mich, euch alle zu sehen. Es freut mich auch besonders, dass wir in eine neue Serie starten heute, und zwar The Chosen Staffel 2. Und ja, super, das könnt ihr ruhig hier applaudieren, denn ich glaube, dass ich im Frühjahr, als wir das gemacht haben, kam es richtig an und es hat uns richtig gefallen und gesagt, dann machen wir eine zweite Staffel dazu. Denn es geht ja in Chosen, wenn diejenigen, die sich da nicht auskennen, es ist eine Verfilmung von der Zeit mit Jesu und seinen Jüngern, die Chosen, also die Ausgewählten oder Auserwählten, so heißt es. Und es geht darum, um das Menschliche, also die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern zu zeigen. Und oftmals, wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir nur von den Lehren von Jesus oder was diesen Personen, diesen Menschen passiert ist oder was sie miterlebt haben. Aber selber, wer waren diese Menschen eigentlich? Wer waren die Jünger Jesu? Was für eine Beziehung hatten sie zum Jesus? Und wie sah das eigentlich aus? Und das ist halt eine Verfilmung davon und es zeigt wirklich etwas Menschliches. Und ich glaube, es ist richtig gut angekommen mit dem Publikum. Ich habe irgendwo eine Schlagzeile gesehen, das sagt, eine Serie von der Bibel, die Welt sozusagen so richtig bei Sturm genommen hat, sozusagen auf Englisch, took it by storm. Und die Leute sind richtig dran interessiert. Und ich glaube, weil es so richtig menschlich ist, es spricht uns was an. Und zu sehen, dass diese Jünger, die wir jetzt, die Namen kennen wir die meisten, ne? Also Petrus, Johannes, Andreas und andere, die wenigen Bekannten wie Thaddäus zum Beispiel, ne? Aber wer waren diese Leute? Und einfach, dass wir dazu eine Geschichte mit zu tun können, darum geht's in The Chosen-Serie, dass wir einfach uns diese Charakter ein bisschen näher anschauen und sehen, dass sie nicht so unterschiedlich von uns gewesen sind. Die waren normale Menschen wie du und ich. Und Gott hat sie dazu benutzt, wirklich was Wunderbares hervorzubringen und Wunder zu tun und außergewöhnliche Sachen zu erleben. Und darum geht es heute. Und vor dem wir eintauchen und vor dem ich unseren nächsten Charakter, unseren nächsten Jünger vorstelle, wollen wir mal schnell beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein sehr persönlicher Gott bist, dass du dir die Zeit genommen hast, in unsere Welt zu kommen, mit uns unterwegs zu sein, mit uns, wie uns, wirklich geboren zu werden und alles mitzumachen, was wir so im Leben mitmachen müssen, alles zu erleben, was wir so erleben müssen oder im Leben erleben halt. Und wir wollen diese Zeit dir widmen, wir wollen, dass du mit uns heute redest, dass du durch diese Untersuchung etwas von dir selber raushören können und etwas über uns selber lernen dürfen, Jesus, leite uns in dieser Zeit. Und wir danken dir, dass du wirklich unter uns bist und dass du Interesse an uns hast und Interesse an unserem Leben hast und mit uns gemeinsam unterwegs sein möchtest. Öffne uns die Augen und Ohren, damit wir dich sehen und hören können, damit wir auch mit dir gemeinsam im Leben gehen dürfen. In deinem heiligen Namen. Amen. So, The Chosen, Staffel 2. Wir wollen heute mit eins von den wenigeren bekannten Jüngern anfangen. Und zwar, es handelt sich heute um Nathanael. Und es hat nichts mit meinem Namen zu tun, aber ich finde diesen Charakter einfach richtig interessant, Nathanael. Und was interessant am Nathanael ist, dass er nur an zwei Stellen in der ganzen Bibel erwähnt wird. Und zwar in Kapitel 1 und Kapitel 21 vom Johannesevangelium. Da wird der Name Nathanael erwähnt. Und was wir ganz kurz über ihn wissen, ist, dass er ein enger Freund von dem Jünger Philippus war. Dass Philippus und er, die waren richtig gute Kumpels, die waren unterwegs. Und der Philippus ist derjenige, der ihn dem Jesus dann vorgestellt hat. Weil der Name normalerweise nur in diesen zwei Stellen eigentlich erwähnt wird, wird in christlicher Tradition eigentlich Nathanael mit dem Bartholomäus identifiziert. Weil in anderen Stellen in den Listen von den Jüngern ist der Name Bartholomäus wird angewendet und Nathanael fällt weg. Und was das heißt, ist, dass die Kirchenväter, also in den Jahrhunderten nachdem Jesus auf Erden war, haben ihn dann mit dem Bartholomäus identifiziert. Denn Bartholomäus heißt nichts mehr als Sohn des Talmai. Ja, also es ist wie ein Nachname. Also es könnte sein, dass der Nathanael Bartholomäus hieß und es war einfach abgewechselt mit dem Namen. Also es könnte sich gut um die gleiche Person handeln. Und Namen haben besondere Bedeutungen. Ich glaube, wir haben einen Namen, jeder von uns trägt einen Namen und das macht was mit uns. Ne? Also es hat eine Bedeutung. Und wir identifizieren Namen mit besonderen Eigenschaften und deswegen ist es mal gut zu schauen, was bedeutet Nathanael eigentlich. Und Nathanael kommt vom hebräischen Nathanel und es heißt quasi Gott hat gegeben. Aber Nathanael in der Bibel wird vom Griechischen abgeleitet, Nathanael, so wird es ausgesprochen, und ist einfach die vergriechischte Form von Nathanael. Also Gott hat gegeben, Gott hat geschenkt, Gott hat bereitet, so in dem Sinne. Also ein richtig schöner Name, dran zu denken, wo wir alles herbekommen vom Nathanael. Und wie wir schon immer jetzt in unserer Chosen-Serie gemacht haben, wollen wir einen Abschnitt von der Serie gemeinsam uns anschauen, zu sehen, dass den Nathanael so ein bisschen erzählt und erklärt, wer er ist, wie er mit Jesus begegnet ist. Also wir können schon hier einführen mit dem Clip und dann tauchen wir ein.
Nathanael! Hey Nathanael, ich bin's, Philippus! Nathanael? Nathanael! Nathanael!
Hey! Hey! Bist du krank? Was ist passiert?
Philippus?
Ja. Wieso liegst du noch im Bett? Was ist los, mein Freund? Geht's dir gut? Himmel. Du brauchst dringend einen Schluck Wasser. Es tut mir wirklich leid, mein Freund.
Niemand wurde getötet. Es hätte schlimmer enden können, im Gefängnis.
Bin trotzdem stolz auf dich. Ich war manches Mal ziemlich neidisch auf dich.
Auf mich?
Ja.
Ich wollte so sein wie du, Mann.
Ich mein's ernst.
Und auf was? Dass ich endlos studiert habe? Dass ich mich mit Bürokraten rumschlage?
Ja, das vielleicht nicht. Ich meine deine Begabung. Etwas mit den eigenen Händen erschaffen zu können. Ich hatte eine Berufung. Nicht, dass ich es bereue, aber während du in der Stadt warst und von den Besten deiner Zunft Anerkennung bekamst, lebte ich in der Wildnis. Eine irre Zeit. Ich will auch nicht leugnen, dass ich dich teilweise beneidet habe, weil du etwas Greifbares als Beweis deiner Mühe hattest.
Ein Haufen Schutt.
Du weißt nicht, was du bewirkt hast oder bewirken wirst.
Ich kann mir schon denken, was es sein wird. Ehe dir nochmal einen Juden einstellen, friert die Hölle zu.
Ich dachte auch, ich wüsste, was Gott mit mir vorhat.
Ja. Also, was machst du hier? Ich dachte, du wolltest dir unterwegs überall Feinde machen.
Ich bin gerade dabei, mir unterwegs noch viel mehr Feinde zu machen. Johannes hat mich zu jemandem geschickt.
Oh, du bist echt gut darin.
Er ist nicht irgendjemand.
Das hast du auch über den Täufer gesagt.
Und ich hatte recht. Aber das hier ist größer. Er ist der, auf den uns der Täufer vorbereitet hat. Nathanael. Er ist der eine.
Der eine?
Der eine, den Mose und die Propheten angekündigt haben.
Der eine?
Der eine. Jesus aus Nazareth. Sohn des Josef.
Nazareth? Oh, kann aus Nazareth denn was Gutes kommen?
Kommen Sie.
Oh, ein Kaff auf einem kläglichen Hügel.
Ich meine es ernst.
Ohne befestigte Straßen, ohne öffentliche Gebäude, da gibt's keine richtige Synagoge.
Du kannst. Hör auf.
Hey, ich sag ja nur, wie es ist. Wieso darf ich das nicht?
Weil du gemein bist.
Die Familien. Alles ungebildete Bauern und Tagelöhner. Schlafen unter demselben Dach wie ihr Vieh.
Hör mir zu.
Ehrlich, Philippus, zu sagen, der eine sei Nazarener ist fast schon Ketzerei.
Bitte. Kommen Sie selbst.
Ich...
Was? Du wirst gefeuert?
Oh. Das tat weh. Wirklich weh.
Dein ganzes Leben wolltest du Gott dienen. Und den Sohn Gottes treffen, den König Israels. Ich verspreche, du wirst es nicht bereuen. Und wenn doch, dann werde ich es wieder gut machen. Ich kenne dich. Du fackelst nicht lange. Du wirst dich uns anschließen. Es gibt keinen Rabbi und wird nie einen geben, der ist wie er.
Ich habe dich noch nie so reden gehört. Ich bin noch nicht über das mit Nazareth hinweg.
Kommen Sie selbst.
Rabbi!
Ah, was für ein schöner Abend. Und wer steht da neben dir?
Das ist mein Freund, Nathanael.
Ja, der die Wahrheit sagt.
Wie bitte?
Menschen sind oft hinterhältig. Und Israels Geschichte begann mit Jakob, der ein kleiner Betrüger war, oder?
Ja.
Aber eine deiner guten Eigenschaften ist, dass du ein wahrer Israelit bist, in dem keine Falschheit ist.
Was hast du über mich erzählt?
Was wird das hier? Und woher kennst du mich?
Ich kannte dich, bevor Philippus dir sagte, komm und sieh selbst. Schau nicht ihn an, schau mich an. Als du in tiefster Verzweiflung warst und ganz allein, habe ich mein Gesicht nicht von dir abgewandt. Ich habe dich gesehen, unter dem Feigenbaum.
Rabbi.
Da haben wir's.
Ich wusste es.
Na, das ging ja schnell.
Er fackelt eben nicht lange.
Weil ich sagte, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, glaubst du? Du wirst noch viel größere Dinge sehen als das. Wie Jakob wirst du den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabgehen sehen zum Menschensohn. Damit bin ich gemeint.
Ja, das dachte ich mir.
Gut. Ich wollte es nur klarstellen.
Rabbi!
Okay, ihr könnt hier schon...
dass ich störe, aber...
Super. Vielen Dank. So. Eigentlich eine sehr einfache Geschichte, aber irgendwie, es nimmt einen mit. Ne? Also da sind tiefe Emotionen mit einbezogen und einfach gut dargestellt. Und ein paar Sachen, die wir über Nathanael in diesem Abschnitt also rausnehmen können, ist, dass er zum einen ein gut einstudierter Hebräer gewesen war. Er hat die Schriften gut gekannt und er hat auch sehr viel Wert auf die Schriften gelegt. Also der wusste, was es heißt, wie der Jesus gesagt, du bist ein wahrer Israelit. Jemand, der wusste, worum es in dem Gesetz ging. Er wusste, was in den Gesetzen wirklich gezählt hat und hat versucht, danach zu leben. Noch eine andere Sache ist, dass er fleißig war. Das können wir auch raushören, dass, wie der Philippus gesagt hat, du hast eine Begabung. Und er hat diese Begabung entwickelt. Er hat's ausgebaut und war in gewissermaßen erfolgreich. Er hat ein bisschen Erfolg erlebt, aber war zur gleichen Zeit von der Welt enttäuscht. Und vor dieser Szene, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber anscheinend gab es eine Auseinandersetzung, ich glaube, mit den Pharisäern, die Glaubensvorsitzenden im Judentum. Und da hat sich da irgendwie mit denen sich gestritten und es ist nicht gut gegangen. Und deswegen hat er gemerkt, ne, die weltliche Mühe bringt nichts. Und deswegen hat er auch gesagt, ein Haufen Schutt, das bedeutet gar nichts. Wenn ich jetzt Erfolg im Leben habe, bedeutet es nichts, wenn es nicht ewig ist. Ne? Und das zeigt, dass der ein Denker gewesen ist. Er war ein Denker. Da war nicht einfach jemand, der da alles aufgenommen hat, was die Welt ihm vorgemacht hat, sondern er hat es überlegt. Er hat sich ein bisschen näher angeschaut. Und das Ziel war, indem er dann Philippus nicht sofort geglaubt hat. Ne? Also Philippus war sein enger Freund, aber er hat sofort nicht alles geglaubt, was der Philippus ihm vorgesagt hat. Der wollte es prüfen. Ne? Und was sagt er da auch? Kann aus Nazareth denn was Gutes kommen? Warum würde er sowas sagen? Denn er wusste, dass Nazareth ein, wie gesagt, Kauf auf einem kläglichen Hügel gewesen ist. Es wäre, als würde man sagen, der nächste große geistliche Mensch kommt aus Bad Cannstatt oder so, ne? Also in diesem richtigen herabgekommenen Stadtteil. Kann niemand überhaupt das so Großes hier rauskommen? Ne? Und das hinterfragt er eigentlich. Das ist nicht schlecht, was zu hinterfragen. Einfach nicht so anzunehmen, dass es, hey, so ist es halt. Aber er überlegt sich das, er denkt dran. Aber zur gleichen Zeit ist er offen. Ne? Er ist nicht eingebildet. Er sagt nicht, hey, ich weiß alles und was du mir vorsagst, stimmt gar nicht, kann nicht stimmen. Ich sehe keine Tatsachen da drin, dass das mich überzeugen würde. Ne? Das ist nicht so. Der ist offen. Und er behauptet nicht, alles zu wissen. Er hat Ehrfurcht. Und wir sehen das eigentlich. Der verkörpert eigentlich ein Vers in Sprüchen, Kapitel 22, da steht, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat und ihm gehorcht, der empfängt Reichtum, Anerkennung und Leben. Und das verkörpert der Nathanael gut, weil er Ehrfurcht vor dem Herrn hat und ihm gehorcht, egal wenn es ihm nicht so richtig logisch ist. Und was steht hier? Das ist eine, da haben wir eine Verheißung drin, ne? Dass diese Person wird Reichtum, Anerkennung und Leben empfangen dadurch, weil sie Ehrfurcht vor dem Herrn haben. Und das zeigt eigentlich Nathanael sein Herz, dass er ein Verlangen nach das Ewige hat. Ja? Er will für das Ewige leben. Und das sehen wir auch, indem Philippus ihm gesagt hat, du wolltest schon immer Gott dienen. Das war für ihn immer wichtig, dass er verstand, ja, was wir im alltäglichen Leben tun, das müssen wir eigentlich tun, um über die Runden zu kommen, um etwas auf dem Essen, auf dem Tisch zu haben, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Das muss getan werden. Wir müssen für unseren Gehalt arbeiten. Das ist ein Teil von dem Fluch von dem Garten her, dass wir so arbeiten müssen, dass wir so schuften müssen. Aber er weiß, es gibt mehr im Leben, außer einfach das Alltägliche zu leben. Und er sehnt sich danach. Und das ist ein guter Wunsch, das zu möchten. Und wir sehen das auch, indem er lebt diesen Vers auch aus von Matthäus 7,7. Da sagt er, bittet Gott und er wird euch geben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Und Nathanael ist jemand, der ständig am Suchen ist. Nicht im schlechten Sinne, sondern er sagt, es muss was mehr geben. Okay, ich bin an diesem Punkt angekommen, jetzt kann ich alles liegen lassen, jetzt ist alles schön. Nee, er sagt, ich muss mich immer weiterentwickeln. Er ist immer weiterhin am Entwickeln. Und das bringt manche Qualitäten hervor. Und eins davon ist, dass er entschieden und klar ist. Er kann gute Entscheidungen treffen. Er kann gute Entscheidungen treffen, weil er da drin ist, immer am Weiterforschen, er denkt immer voraus, er sagt, hey, ich will an den Grund gehen und rausfinden, worum geht es hier eigentlich? Und wie der Philippus schon gesagt hat, du fackelst nicht lange. Ne? Er sitzt nicht rum, er ist nicht irgendwie verzweifelt und weiß nicht, was er entscheiden soll, denn er sagt, das ist die Wahrheit und ich gehe danach. Also der ist entschieden. Und das ist nicht etwas, das wir so oft im Leben sehen. Die meisten Leute, die ich auch in mir selber, man will die falsche Entscheidung nicht treffen. Man will sicher gehen und sagen, da bin ich nicht sicher. Aber der Nathanael hat einen Prozess entwickelt, dass er wusste, okay, ich habe nicht alle Fakten in Hand, aber ich weiß, dass das auf die Wahrheit deutet und ich gehe danach. Er fackelt nicht lange. Er ist kein Perfektionist. Er ist ein Realist. Und das sehen wir auch. Und er geht die Sache auf den Grund, wie wir schon gesagt haben, um sich überzeugen zu lassen. Und wo sehen wir das? Indem Philippus ihm gesagt hat, komm und sieh selbst. Er hat eine Idee über Nazareth gehabt, eine Idee über Philippus gehabt, zu sagen, ja, du triffst die krassesten Leute und die sind richtig komisch und warum soll ich dir jetzt nochmal glauben? Aber als Philippus gesagt hat, komm und sieh selbst, hat er gesagt, okay, ich werde mir das näher anschauen. Ich gehe auf den Grund und ich werde sehen, ob da was wirklich dran ist. Der ist dazu offen, ein offener Mensch in dem Sinne. Und als er den Jesus begegnet, was war das Erste, was Jesus sagt? Hier ist ein Mensch, ein wahrer Israelit, in dem keine Falschheit ist. Und was heißt es, ein wahrer Israelit zu sein? Das heißt, dass es jemand ist, der sein Glaube, der sein Land, der sein Volk liebt und schätzt und es auch auslebt, die Tradition, die Werte von seinem Volk ausleben möchte. Ne? Er verkörpert seine Glaubenskultur so vollkommen, als es als ein Mensch geht. Er ist ein wahrer Israelit. Er liebt sein Land und das ist was Wichtiges. Dass wir das Land lieben, in dem wir leben. Okay? Lieben wir Deutschland? Lieben wir das Land, wo wir sind? Haben wir das Beste im Sinn für unser Land? Wenn wir das so haben, dann würden wir auch manches tun, damit es auch besser im Land geht. Also das Einfachste ist, einfach fürs Land zu beten. Für die führenden Kräfte in unserem Land zu beten. Zu sagen, Gott, gib ihnen Weisheit, zeig ihnen den Weg. Oder wenn wir Spaltungen in unserer Gesellschaft sehen, dafür zu beten, dass Gott diese Spalten wieder heilt. Einfach ein Auge dafür zu haben, es fängt damit an. Und auch, wie gesagt, er hat keine Falschheit in sich. Es gibt einen schönen Spruch auf Türkisch. Ja, oldun gibi görün, ja da görün din gibi ol. Wenn ihr das nicht verstanden habt, heißt es, sei so, wie ihr aussieht oder sieht so aus, wie ihr seid. Also macht nicht anderen nichts vor. Versucht nicht ein Image zu kreieren. Versucht nicht ein Sozialmedienphänomen zu werden. Sondern seid so, wie ihr seid. Mit allem drum und dran, mit den Schwächen, mit den Stärken, egal. Seid so, wie ihr seid. Seid ehrlich. Ja? Integrität heißt, so zu sein, wie man aussieht. Und das ist, was wirklich Nathanael ausgemacht hat, Bartholomäus. Er hatte Integrität. Er war genau so, wie er aussah. Und Jesus hat das sofort erkannt. Und in dem Sinne lebte er seinen Glauben auch im Privaten aus. Das ist wichtig. Dass er egal ob jemand ihn gesehen hat oder nicht, hat er seinen Glauben ausgelebt. Im Privaten. Und vor dieser ganzen Szene geht Nathanael zu einem Feigenbaum, einem abgelegenen Feigenbaum auf so einem Feld und er fleht Gott an mit den Schriften. Er sucht nach etwas. Und er war dort völlig allein. Niemand anders wusste, dass er da war. Deswegen war es so krass für ihn zu hören, ich habe dich unterm Feigenbaum gesehen. Weil er wusste, niemand hat ihn gewusst. Er war total allein, hat niemandem gesagt, wo er hingegangen ist. Und Gott hat ihn gesehen. Deswegen konnte er auch erkennen, dass Jesus Gott war. Und er redete mit Gott. Er redete mit Gott, mit den Sachen, die Gott uns bereitet hat, damit wir von ihm hören können. Also kurz gesagt, sein Wort. Er hat sein Wort studiert, er hat sein Wort gekannt, er hat gewusst, worum es im Wort geht. Und er hat das benutzt, um mit dem Gott zu reden, um ihn anzubeten und nach Antworten zu suchen. Er fand es nicht komisch zu sagen, ich bete in die Luft und ich frage nach Antworten, ich suche nach Antworten. Er hat Gott vertraut. Und zu der Zeit muss man eigentlich erkennen, es gab den Heiligen Geist noch nicht, dass das jedem gegeben wurde. Es war vor dem Heiligen Geist, vor Pfingsten. Und das heißt, dass er in dieser Lage, obwohl er jetzt gerade nicht den Heiligen Geist auf sich hatte, trotzdem am Suchen war. Das ist eine noch tiefere Ergebenheit, muss ich sagen, in seinem Glauben. Und was dazu geführt hat, ist, dass er die Wahrheit sofort oder schnell erkennen konnte. Der hat eine Fähigkeit entwickelt, wirklich die Wahrheit schnell zu erkennen. Ich glaube, er konnte auch Menschen ein bisschen so durchschauen deswegen. Zu sagen, okay, diese Person ist falsch. Der hatte diese Fähigkeit dadurch entwickelt. Weil er Zeit mit Gott, die Wahrheit selber verbracht hat. Und er hatte diese Vorarbeit geleistet, um zum Punkt zu kommen. Ja? Es ist nicht plötzlich so passiert, sondern er hat sich die Zeit gewidmet, wirklich sich ins Wort zu vertiefen, in die Synagogen zu gehen, sich mit den Gelehrten auseinanderzusetzen, Fragen zu stellen, auf der Suche zu sein. Und diese Einstellung, immer auf der Suche zu sein, immer dem Herrn nachzugehen, das ist sehr selten, dass wir in unserem Leben, in unserer Welt sehen. Leute sind damit eigentlich Menschen, ja, wir sind alle damit zufrieden, einfach das Alltägliche zu leben. Das Gleiche jeden Tag zu tun, das verschafft so eine gewisse Geborgenheit, muss ich sagen. Ja, ich weiß, wie es geht, aber zu fragen, wie geht's weiter, was kann mehr dazu kommen, das braucht ein bisschen Mut, das braucht ein bisschen, Entschiedenheit zu sagen, ich will noch was Tieferes erreichen. Ne? Gibt es etwas mehr, das Gott in meinem Leben machen möchte? Und am Ende sehen wir, dass in dieser Suche Nathanael genau das gefunden hat, wonach er gesucht hat. Er hat nach einer tieferen Bedeutung gesucht, das hat er in Jesus gefunden. Er hat nach ein volles Leben hat er sich gesehnt, das hat er auch in Jesus gefunden. Und er hat ich mag es immer sozusagen, wie der Jesus ihm gesagt hat, du glaubst mir wegen diesem Wunder, wo ich dich gesehen habe, du wirst noch Größeres sehen, hat er gesagt. Und er hat einen Vorderreihensitz zu Wunder dadurch bekommen. Er war Teil von einer Gruppe, die ganze Weltgeschichte geändert hat. Und der war einfach einer so wie du und ich, der war niemand, der eigentlich so richtig besonders war, kann ich sagen. Er war kein Promi, ne? Er war einfach ein normaler Mensch, der die Vorarbeit im Glauben geleistet hat. Das war's. Das war alles. Und dann durfte er wirklich ungewöhnlich Großes dann mit dem Jesus erleben. Und das heißt, dass jeder von uns das erleben kann. Das ist für jeden. Das ist für jeden, aber wir müssen manche Sachen tun. Und da möchte ich zu ein paar Action Points kommen. Was können wir aus diesem Charakter, Porträt von Nathanael mit rausnehmen? Das Erste, was ich sagen ist, ich habe schon ein bisschen dran gedeutet, aber bemühe dich um deine Integrität. Bemühe dich um deine Integrität. Ja? Versuchen wir, keine Falschheit zu widerspiegeln. Sagen wir die Wahrheit, sogar wenn die Wahrheit wehtut. Ich muss zugeben, dass ich auch damit wirklich am Ringen bin. Manchmal, vielleicht kommt es ein bisschen so her aus dem Türkischen. Ne? In der türkischen Kultur sagt man nicht so richtig, was man denkt, weil man möchte die Person, die einem gegenübersteht, irgendwie nicht wehtun oder sie betrüben. Man sagt es in einer bisschen anderen Weise, also damit sie es so raushören kann, aber man sagt es nicht direkt. Aber das ist auch eine Schwäche im Sinne, dass manchmal, wenn es zum Punkt kommt und du eigentlich die Wahrheit sagen musst, dass dann die Versuchung groß ist, das nicht zu sagen, was du eigentlich meinst. Aber ich glaube in Deutschland, dass das kein Problem ist. Ne? Wir sagen einfach, was wir denken hier. Aber das ist für mich, das hat mich so ein bisschen geprägt. Und deswegen kämpfe ich so ein bisschen dagegen. Ich muss sagen, was wirklich stimmt. Also wie Jesus es ausgedrückt hat, lass dein Ja, Ja und dein Nein, Nein sein. Okay? Wenn du nicht dran bist, und sogar wenn es irgendwie, du weißt, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, wird das die Sache so ein bisschen durcheinander bringen, ist okay. Es ist besser, die Wahrheit zu sagen, als so zu tun, als würde es nicht stimmen. Das ist, also wir müssen uns um unsere Integrität bemühen, dass wir einfach die Wahrheit aussprechen. Noch dazu, dass wir uns einfach selber akzeptieren. Sagen, ein richtiges Bild von uns selber haben. Was sind meine Schwächen? Was sind meine Stärken? Wo bin ich hier wirklich am Ringen? Ne? Was sind meine Interessen? Und die Fragen zu stellen, beruft mich der Herr in etwas Größeres? Ist das jetzt gerade die Stelle, wo ich sein soll? Oder entscheide ich selber, was ich tun möchte? Was möchte der Gott von mir in meinem Leben? Wir müssen uns selber akzeptieren, so wie wir sind. Ist okay. Gott hat uns auch so geschaffen, wie wir sind. Und für manche von uns ist das schwierig. Wir würden sagen, ich wünsche, ich wäre, ich weiß nicht, schneller. Ich wünsche, ich wäre schlauer. Ich wünsche, ich wäre besser engagierter oder sonst was. Aber das Wichtige ist, dass wir einfach uns so annehmen, wie wir sind. Denn Gott nimmt dich so an, wie du bist. Er macht dir nichts vor. Er sagt, hey, ich würde dich akzeptieren, wenn du das und das gemacht hast, sondern er akzeptiert dich einfach so. Und wenn wir unterwegs sind, dann entwickelt unser Charakter die Eigenschaften, die der Herr in uns hervorgebracht haben, sehen möchte. So geht's. Aber wir müssen erstmal diesen ersten Schritt sagen, ich bemühe mich um meine Integrität. Also machen wir niemandem etwas vor, sondern wir sind so, wie wir sind. Natürlich gibt es diese, wir wollen nicht alles sagen, was uns durch den Kopf fährt, ne? Aber zur gleichen Zeit einfach ehrlich zu sein und ausgewogen zu sein, das ist das Wichtige. Und das Zweite, wie es du schon da gestanden hat, ist, wir müssen immer am Lernen sein. Sei immer am Lernen. Ja? Denk nicht immer, ja, jetzt bin ich angekommen, ich weiß alles und ich habe dieses Lebensding hier hinbekommen und jetzt ist es cool, jetzt bin ich der Guru. Nee. Wir müssen uns immer ein Ziel machen, uns weiterzuentwickeln. Immer uns weiter im Wort zu vertiefen. Das Interessante zum Beispiel am Wort ist, man kann es tausendmal durchlesen und trotzdem Neues entdecken. Es ist so tief, es ist unendlich tief. Und einfach nicht aufzugeben, das zu tun. Und dass wir in dem Kleinen treu sind. Ne? Große Sachen bestehen aus kleinen Schritten. Große Reisen bestehen aus kleinen Schritten. Und oftmals denken wir ans Ziel. Ich möchte irgendwo hin, aber es kommt mir so weit weg. Ich werde das nie erreichen. Und dann traut man sich mehr, die kleinen Schritte zu machen. Aber ich sage dir, wenn du diese kleinen Schritte nicht machst, dann kommst du auch nicht da an, wo du hinkommen möchtest. Deswegen ist es wichtig, in den Kleinen treu zu sein. Jeden Tag aufzustehen, eine gute Routine zu haben. Ne? Und wenn man mit etwas Außergewöhnliches dann auch erlebt, zu sagen, wenn man diese kleinen Schritte das durchgearbeitet hat, dann hat man auch einen Mechanismus zu wissen, wie es vorangeht. Ein Gebet. Ich weiß, wen ich ansprechen soll. Ich weiß, wie es hier geht. Gott lehrt uns durch die kleinen Sachen das Große. Und das ist wichtig, dass wir da drin treu sind. Und natürlich nicht aufzugeben. Nicht aufzugeben. Das ist wichtig. Einfach dran zu bleiben. Ja, es wird Tage geben, wo es einfach nichts läuft. Der einfach so vorkommen wird, ich würde einfach einen großen Stein, einen Berg aufrollen müssen. Hochrollen. So einfach, es geht nicht, es kommt nicht voran. Aber das Wichtige ist, versuchen mindestens das Ding 1 Zentimeter voranzubringen. Gib nicht auf. An den schwierigen Tagen, es gibt kleine Siege an den schwierigen Tagen, aber gib nicht auf. Und oftmals ist die Versuchung einfach aufzugeben, sagen, ich kann nicht mehr. Ne? Aber gib nicht auf. Macht weiter, sogar wenn es nur ein Gebet ist. Und das Letzte ist, was wir aus Nathanaels Geschichte lernen können, ist, dass wir für die Ewigkeit leben sollten. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6 steht, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die spannende Frage ist, wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Und ich glaube, das ist eine Frage, die jeder von uns stellen sollte. Was treibt mich? Woran denke ich am meisten? Es gibt einen anderen Vers, wo sagt, der Mensch spricht über den Überfluss seines Herzens. Und das sehe ich immer mehr und mehr, je älter ich werde, dass wenn man jemanden neu kennenlernt, einfach mal raus und worüber reden sie am meisten? Und meistens ist es so, das ist, was sie beschäftigt. Ne, ein schlechtes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jemanden neu kenne und die reden ständig über Geld, das ist für mich eine rote Flagge. Weil für die heißt es, dass dann halt dieses, wie es hier steht, der weltliche Reichtum wichtig ist. Ne? Aber wenn jemand über tiefere Themen spricht, zum Beispiel, wie können wir Menschen erreichen, wie können wir sie segnen, ich bete für diesen Menschen, das sind Menschen, mit denen wir eigentlich mehr Zeit verbringen sollten. Wir viele von euch wissen, sind wir mit der Liebenzeller Mission und ihr Hauptquartier ist in Bad Liebenzell hier im Schwarzwald, auf dem Missionsberg, so heißt es. Und auf diesem Missionsberg gibt es ein Feierabendhaus, wo ledige Missionarinnen, die in anderen Ländern gedient haben, in ihrer Rentenzeit da hinkommen können und die letzten Jahre ausleben können. Die heißen die Schwester. Die sind quasi so wie eine evangelische Nonne, muss ich sagen. Aber es sind sehr nette Frauen. Also richtig krasse Damen, ne? Also so richtig hart. Ne? Aber die sind, wisst ihr, was die tun? Die beten die ganze Zeit. Ihre Hauptaufgabe jetzt ist zu beten. Und wenn man sie begegnet, sind sie nicht die coolsten Leute. Ne? Man denkt nicht, ich will eine Schwester werden. Das ist nicht so etwas, das er mit sich vornimmt. Ne? Aber die sind richtig cool, weil sie so treu gewesen sind in ihrer Berufung. Und sie haben Wert auf das Ewige gelebt. Und wenn man in ihrer Gegenwart ist, also ich fühle mich klein neben denen, diese älteren, also die älteren Frauen, und die sind einfach voller Feuer. Ne? Und das demütigt einen eigentlich so ein bisschen. Man merkt, da ist was in denen drin, das ich nicht habe. Die haben das Ewige wichtiger gesehen als das Weltliche. Und darum geht's, dass wir für das Ewige leben. Ihr Schatz ist im Himmel. Die haben alles aufgegeben. Ehe, vielleicht ein bequemes Leben, um einfach dem Gott bis an Ende ihres weltlichen Lebens zu dienen. Nun, das ist eine besondere Berufung. Ich sage nicht, dass jeder von uns dazu berufen ist, aber es ist ein gutes Beispiel für uns, wie man leben sollte. Dass man die Sachen vornimmt, die wichtig sind, die ewig sind. Und was heißt das für uns? Was heißt das für dich, sogar für die Leute, die jetzt gerade in diesem Podcast zuhören? Was heißt es, für die Ewigkeit zu leben? Für manche von uns heißt es überhaupt, den Jesus kennenzulernen. Genau wie Nathanael ihn kennengelernt hat. In seine Gegenwart zu kommen und sagen, du bist der König Israels, du bist Gott selber, du bist der Retter. Das zu sagen, das ist der Glaubensschritt, den wir machen müssen. Das ist vielleicht ein Glaubensschritt, das du machen musst, um wirklich für die Ewigkeit zu leben. Ihn im Mittelpunkt deines Lebens zu machen, damit fängt es an. Wenn alles um Jesus dreht, dann beeinflusst es alles. Und wenn man schon gläubig ist, heißt es etwas wahrscheinlich zu fragen, gibt es mehr, das du von mir haben möchtest, Herr? Und ich möchte einfach mal Nathanael selber als Beispiel vornehmen. Ich habe ein Bild hier von einer Kirche so auf einer Steppe. Könnt ihr es mal einblenden? Ist das möglich? Ja. Das ist die St. Bartholomäus-Kirche im kleinen Kaff Başkale im Region Van in der Türkei. Und das ist ein Kloster, das dem St. Bartholomäus gewidmet worden ist in der Zeit. Ist ein riesiges Ding, aber wie ihr seht, jetzt ist es zerfallen. Aber es steht noch über die 1500, 1600 Jahren, dass es schon gegeben hat. Aber was interessant an Nathanael war, ist, dass er mit Philippus auf Mission gegangen ist. Er hat sein altes Leben hinter sich gelassen und ist auf Mission gegangen, um die Welt von Jesus zu erzählen. Und er war eins von den ersten Christen, die in die heutige Türkei gegangen ist, um das Evangelium dort zu verkünden. Er ist ins armenische Königreich gegangen. Und das Interessante ist, die Armenier sind das erste Volk, das vollkommen das Christentum dann auch zum Glauben gekommen sind. Ne? Vor den Römern sogar. Das erste christliche Königreich waren die Armenier. Und das liegt ein bisschen so dran, dass dann Nathanael mit Philippus und anderen da hingegangen ist und hat dort das Evangelium verkündet. Er hat für mehr gelebt. Und er ist leider dort gemartert worden, er ist dafür umgebracht worden, aber ist okay. Das ist sein Vermächtnis. Das ist nur, also würde ich sagen, eine physische Darstellung davon. Aber was er geleistet hat, geht in die Ewigkeit. Und die Frage, die ich an dich haben, an dich richten möchte, ist, willst du was für die Ewigkeit tun? Willst du was für die Ewigkeit tun? Dann ja, dann fragt, was ist es? Habt ihr den Herrn gefragt, was ist das, was du von mir haben möchtest, damit ich für die Ewigkeit leben kann? Vielleicht ist es für manche von euch, dass ihr in die Mission geht. Und ihr traut euch diesen Schritt nicht. Ihr denkt, ja, es ist zu viel drin, also ich muss meine Familie hier verlassen, ich muss in eine Missionengesellschaft beitreten und alles andere. Ist okay. In den kleinen Schritten erreicht man das Große. Vielleicht heißt es, einen Mitarbeiter in der Arbeit anzusprechen. Ihr wisst es, ihr spürt es im Herzen. Hey, ich muss diese Person ansprechen, aber ich traue es mir nicht. Ist okay. In den kleinen Schritten wird das Große eigentlich vollendet. Vielleicht heißt es, dass ihr eine gebrochene Beziehung wiederherstellen sollt. Das ist auch was, das eigentlich ein bisschen uns Angst einflößen kann, weil man geht in ein Risiko an, wieder verwundet zu werden, verwundbar zu werden und Schmerz zu spüren. Aber wenn wir das aus den richtigen Gründen machen, wenn der Herr uns da drin leitet, dann lohnt es sich. Dann lohnt es sich, diesen Schmerz wieder zu spüren. Aber darum geht's. Leben wir für die Ewigkeit. Kannst du nochmal einblenden? Dass wir einfach hier, dass wir uns um unsere Integrität bemühen, dass wir immer am Lernen sind und dass wir für mehr leben, für die Ewigkeit leben. Dass alles, was wir tun, dass wir uns fragen, wie kann ich das für die Ewigkeit anwenden? Das ist das Wichtige. Und ich hoffe, also ich sehe Nathanael so einer, ein normaler Typ, ne, der in seiner Normalität ein Weg geworden ist für Jesus, das Ewige zu bauen. Und das kann jeder von uns werden und sein. Beten wir gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir für die Menschen, die du erwählt hast, dir nachzufolgen. Wir danken dir, dass sie einfach normale Typen waren, wie du und ich. Dass du, wie du schon gesagt hast, die Schwachen benutzt hast, um die Großen hier zu schämen. Und nicht, dass wir andere schämen möchten, sondern dass wir einfach wissen, dass du nicht auf unsere, auf unseren, was wir erreicht haben, schaust, sondern auf unser Potenzial, auf unserem Herzen, zu sagen, ja, diese Person kann ich benutzen. Und ich bete für jeden von uns, dass wir von dir so das heute hören, wie du uns anwenden kannst, wie du unsere Schritte leiten kannst, damit wir auch Teil von einer ewigen Geschichte weiterhin sein können und dürfen. Und ich danke dir, dass du schon am Wirken bist, dass vor dem wir das aussprechen, du schon da dran bist, das hervorzubringen. Wir lieben auch die Tatsache, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir dich persönlich begegnen dürfen, sogar in diesem Raum. Und ich bete für heute, dass einfach diese Zeit ein Segen für jeden gewesen ist, der hier im Raum gewesen ist oder auch im Podcast zugehört hat, dass wir ein bisschen an dich näher dran gekommen sind, Jesus, dass wir unseren eigenen Feigenbaum haben, wo wir hin uns zurückziehen dürfen und mit dir ins Gespräch kommen können. Segne uns, Jesus. Ich bete, dass du uns diese bevorstehenden Tage in dieser Woche schon vorausgehst, dass wir von dir schon vorbereitete Begegnungen haben. Nicht nur mit dir, sondern mit anderen. Dass wir ein Licht für die Welt sind. Dass wir wirklich was Ewiges bauen in alles, was wir tun. Und ich danke dir, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sein dürfen. In deinem heiligen Namen. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.